ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge des Sportschau-Wintersport-Podcasts. Die WM-Specials, die sind jetzt vorbei, aber die nordische Ski-WM in Trondheim, die beschäftigt uns weiterhin im negativen Sinne. Die Folge heute, die ist ein bisschen anders als die anderen Folgen, denn wir sprechen jetzt gleich über den größten Skandal, den das Skispringen in den letzten Jahren erlebt hat. Norwegen hat offiziell betrogen, aber war das wirklich alles? Sind die Manipulationen am Anzug nur die Spitze des Eisbergs? Und wie geht es jetzt weiter?
Die Skisprungwelt im Schockzustand. Die Norweger um Weltmeister Marius Lindvik haben ihre Anzüge manipuliert, um besser, um weiter fliegen zu können. Es sind diese anonymen Videoaufnahmen, die den Skandal am Samstag ins Rollen bringen. Zu sehen sind Teile von Skisprunganzügen, die zusammengenäht werden. Das Ganze im Beisein des norwegischen Trainers Magnus Brevik. Die Kontrolleure des Skisport-Weltverbands untersuchen die Anzüge der Norweger und werden fündig. Sie entdecken eingenähte Bänder, die die Anzüge vom Knie bis zum Schritt steifer machen. Wir haben betrogen. Wir haben versucht, das System auszutricksen. Das ist inakzeptabel. Die Springer hätten von alledem nichts gewusst, sagt Sportdirektor Jan-Erik Ahlbü. Und ihm seien keine weiteren Manipulationen bekannt. Am Samstag beim Wettkampf von der Großschanze hat Marius Lindvik schon Silber vor Augen. Doch er und zwei weitere Norweger werden disqualifiziert. Pikant ist, vor wenigen Tagen strahlt Lindvik über Gold von der Normalschanze. Zweiter wird der Deutsche Andreas Wellinger. Damals gibt es keine Auffälligkeiten.
Was wäre denn bei den anderen Wettkämpfen gewesen, wo ich sehr nah dran war, wir als Team sehr nah dran waren?
Nach den Enthüllungen ist das Misstrauen groß, dass es beim norwegischen Team schon länger nicht mit rechten Dingen zugeht.
Natürlich wollen wir jetzt das Ganze einmal einordnen und das kann ich natürlich am besten machen mit einem Mann, der den Sport liebt, ihn gelebt hat und sich nun als unser Experte für die ARD intensiv damit beschäftigt. Herzlich willkommen, Sven Hannawald. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Ja, Sven, du hast diesen Skisprungskandal, den ich gerade angesprochen habe, als eine Eskalation auf höchster Ebene bezeichnet. Was waren so deine ersten Gedanken, als die Enthüllungen publik geworden sind?
Sie haben mich natürlich in dem bestätigt, was ich eigentlich über die Saison schon sehe, wie sich dieses Bild des funktionierenden technischen Skisprungs wieder verschoben hat. Wir hatten am Anfang von der Saison klare Regeln. Anhand auch der letzten Saison hat man sich im Mai zusammengesetzt, ein klares Reglement geschrieben, auf das sich aus meiner Sicht oder mit meinem Denken alle Nationen vorbereitet haben. Wir hatten einen Saisonstart, der natürlich für Deutschland und Österreich gut war, aber anhand des Reglements, weil eben auch die deutsche Sprungphilosophie oder die Österreicher sich ähneln und mit den engeren Anzügen andere Sprünge nicht funktionieren. Und somit habe ich natürlich gesehen, dass auch Slowenien und auch Norwegen Schwierigkeiten haben, sich erstmal zurechtzufinden. So, und dann merkst du irgendwie über die Saison, dass auf einmal Kandidaten, die ich natürlich dann irgendwo immer gern als Beispiel nehme, was sich geändert hat, dass die Zuschauer lernen, weil Reglement, was ist jetzt neu, erkläre ich an gewissen Beispielen, namentlich, dass das so nicht mehr funktioniert, dass die eigentlich gefühlt, wenn die so weiterspringen nach dem 10. Weltcup, zu Hause bleiben können, wenn sie nichts ändern, weil das wird so nicht funktionieren. Komischerweise gewinnen die Springer jetzt Wettkämpfe. So, und dann wusste ich natürlich, dass sich irgendwas wieder anbahnt, in welchem Maße, klar, war ich natürlich auch völlig überfordert und dementsprechend, es wundert mich irgendwie auf der einen Seite nicht, was passiert ist, aber die Art Dreistigkeit, die da an den Tag gelegt wird, die übersteigt natürlich jegliche Vorstellungen, was da irgendwo irgendwann während der Saison vielleicht auf uns zugekommen wäre.
Auf das Video kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Wenn du jetzt sagst, man startet in die Saison rein, es gibt feste Regeln, die vorgegeben werden, an die sich alle zu halten haben. Wie kann das denn sein, wenn man von draußen drauf schaut, dass es während der Saison, dass die Auslegung anscheinend sehr flexibel gehalten wird?
Das ist die gute Frage, wo jeder ehemalige Skispringer große Fragezeichen im Gesicht hat, wo jeder aktuelle Trainer, Bundestrainer, Co-Trainer, Team aktuell große Fragezeichen im Kopf hat, die sich denn dran halten. Mir ist für mich überhaupt nicht erklärlich, wenn es Bilder im Fernsehen gibt oder auch dann abfotografiert werden, die Runde machen, wo man sieht, dass die Anzüge gefühlt, da kann noch ein zweiter Springer oder eine zweite Springerin gefühlt mit Platz nehmen während des Fluges. Wie das sein kann, dass die durch die Kontrollen kommen. Also offensichtlich sind das keine plus 3 cm Stoff in gewissen, an gewissen Partien vom Körper, sondern das sind plus 10, plus 15. Und auch was das Thema Schrittmaß angeht, merkt man, dass es wieder Möglichkeiten geben muss oder Teams wieder Möglichkeiten gefunden haben, dieses dann so wichtige Schrittmaß in unserem Sport zu umgehen.
Jetzt kann man natürlich mutmaßen, ob es menschliches Versagen ist, wie die Kontrolleure halt eben da nochmal konfrontiert werden müssen bezüglich dieser Kontrollen, wie sie halt eben da vorgehen. Du hast ja auch vorgeschlagen, dass es letztendlich zukunftsorientierter wäre, diese Kontrollen durch eine Maschine durchführen zu lassen.
Das ist mein klares Thema, wo wir hin müssen. Wir haben eine Maschine, die Luftdurchlässigkeit dann auch überwacht. Und wenn da, keine Ahnung was, 0,01 zu wenig durchlässt, sagt diese Maschine rot. So, und wir müssen diesen menschlich beeinflussbaren Faktor muss raus aus dem Geschäft. Man sieht über die vielen, vielen Jahre, dass am Ende der Mensch beeinflussbar ist. Wenn wir heute bei Stoff, und wir reden bei Stoff natürlich immer von dem Material, was sich dehnt. Du siehst, dass wenn es draußen kalt ist, wenn es stressige Situationen gibt für Springer, dann ist es immer wieder so, dass das die Springer vielleicht mal ein halbes Kilo auch noch mehr abnehmen, dementsprechend das Körpermaß zum Anzug ja nicht mehr passt und somit sie immer wieder gefordert sind, Anzüge umzunähen, dass sie wieder auf das Maß kommen. Und jetzt ist es natürlich dann einfach so, dass das, wenn dann Springer kommen, der Kontrolleur misst und sagt, du, 2 Millimeter, was macht das mit einem? Der Kontrolleur ist nicht so klar und strukturiert wie ein Computer oder eine Maschine. Der sagt dann, der rollt die Augen und sagt, mach's bitte anders und komm wieder. So, der übernächste Springer, weil sich's ja rumspricht, kommt mit 2 Millimeter plus 1 Millimeter und stellt sich knallhart vor den Kontrolleur und guckt ihn an. Was macht der Mensch? So, und da geht es los. Wir brauchen knallhart, wenn es 0,01 Millimeter über Maß ist, muss ein rotes Zeichen geben. Und ich wette, wenn dieses klare Thema einmal so gespielt wird, kommen alle Springer mit einem halben Zentimeter Luft, weil sie gar nicht wissen, was macht denn die Maschine jetzt wieder mit meinem Anzug. Die kommen alle auf einmal safe und mit ein bisschen Luft bis zu dem, was sie eigentlich haben sollten. Und dann ist das Thema da. Ist klar, dass die menschliche Konstante um Christian Kattol eigentlich eine Anstellung ist. Das ist die schwierigste im Job, weil er dafür dastehen muss, dass da Klarheit herrscht. Aber offensichtlich ist das nicht so. Auf der anderen Seite sehe ich im offiziellen Bild an den Bildschirmen, dass hin und wieder dann auch mal ein Prozedere sichtbar wird, wie sich Springer oben am Anlauf auf die Messung vorbereiten. Und da ist mir klar, dass jetzt wieder Springer funktionieren und erfolgreich sind, was man eigentlich mit dem Reglement gar nicht möchte, aber irgendwie jetzt schon wieder zu spät ist, alles zurückzurudern, weil auch das ist für den Kontrolleur wieder schwierig. Fang jetzt mal an, die eigentlich am Anfang keine Chance hatten, irgendwie wieder einzuziehen. Dann ist wieder Diskussion. Ich bin eigentlich im Nachhinein auch froh um den Skandal, weil jetzt klar gesprochen werden muss.
Du hast diese Maschine gerade angesprochen. Welches Feedback hast du bis dato darauf bekommen? Weil letztendlich muss man als Verband ja auch als DSV riskieren zu sagen, dann sind es eventuell auch unsere eigenen Springer dran.
Rigoros. Die sind nicht mehr dran. Aber letzten Endes, was mich in dieser Saison so extrem nervt, ist, dass sich wirklich zumindest die meisten Nationen über den Sommer mit vielen Investitionen, die waren im Windkanal in Schweden, die waren auf Lehrgängen überall, die haben sich auf dieses Reglement eingelassen und vorbereitet. Und es war am Anfang super erfolgreich. Und jetzt wird aber über die Saison die Stricke wieder länger gelassen. Das Bild ändert sich und mit dem zugelassenen Material kommt die eigentliche Technik, die gefordert ist mit dem Reglement, kommt dann nicht mehr mit, weil das eine andere Sprungtechnik ist, weil das wieder die Sprungtechnik ist, ähnlich wie zu meiner Zeit, wo es mehr Fläche gab. Das möchte man ja nicht mehr, dass das Feld enger zusammen ist. Da kannst du so viel Speed vom Tisch geben. Und das Paradebeispiel ist für mich Lindwig. Also da ist kein Feingefühl, das ist mit der Brechstange. Das ist keine schöne Technik anzuschauen, sondern die ist einfach effektiv. mit dem Material, und klar, wissen wir jetzt, was er noch zusätzlich hatte mit dem eingenähten, versteiften Möglichkeiten, dann irgendwo auch den Anzug doch besser zu beeinflussen, kann der einfach gefühlt die Augen zumachen und einfach nur nach vorne schießen. Der nimmt so viel Geschwindigkeit mit. Der Anzug an sich von der Fläche hält ihn aber auf einer gewissen Höhe. Der kommt mit der normalen Höhe in den Hang mit viel mehr Geschwindigkeit. Der fliegt natürlich dann unten weg. Und das ist ja genau das, warum es das Reglement jetzt wieder enger gab, weil wir keine Beispiele mehr wie Timmy Seitz vor 2 Jahren in Willingen wollen, der dann das komplette Material, was er hatte, maximalst genutzt hat, mit guten Bedingungen, die nicht so eingerechnet wurden. Und dann fliegt er irgendwo hin. Ich bin froh, dass der die Technik hatte, dass der weit springen kann. Jemand anders, der Angst kriegt, der den Sprung aufmacht und sich hinstellt, den schraubt es 5 Meter nach oben, dann hat er keine Geschwindigkeit mehr und dann haust ihn von 10 Meter komplett brachial auf den Hang. Der bricht sich alles. Und das ist einmal gut gegangen. Und das ist das, was mich nervt, dass man das Reglement wieder locker gelassen hat und auf der anderen Seite die sich vorbereitet haben, jetzt eigentlich über die Saison den Sprung wieder umstellen müssen. Weil mit dem engeren Anzug müssen wir ein bisschen mehr aus den Füßen springen, ein bisschen mehr Höhe mitnehmen. Wenn du das aber mit der viel Fläche jetzt wieder machst, wirst du knallhart hingebremst. Das heißt, alle, die sich aufs Material eingestellt haben, müssen jetzt wieder anders springen. Und die am Anfang keine Chance hatten, machen genau das, was sie schon seit 10 Jahren machen. Und das nervt mich. Und das sind jetzt Weltmeister, das sind Weltcupsieger. Und das kann nicht sein. Und dieses, wann es soweit sein wird, dass endlich mal neue Messungen dran sind, wird jetzt natürlich forciert, weil auch jetzt schon der erste Offizielle diesen Computer, diese Maschine in den Mund nimmt, dass wir das brauchen, um zu kontrollieren. Da sehe ich jetzt zumindest schon mal Licht am Ende des Tunnels. Was aber die Bestrafungen und alles angeht, sitzt die Ethikkommission der FIS schon seit 3 Tagen am Tisch und irgendwie gibt es nichts Neues. Und da habe ich leider wieder da glaube ich wieder, dass wieder irgendwas Schwindliges gemacht wird und keine klare Strafe ausgezeichnet wird. Weil wenn es die damals 2022 in Peking schon gegeben hätte, wo wir schon den letzten Skandal hatten, dann gäbe es das nicht. Und jetzt wird wieder so, die Norweger springen mit bei der Raw Air. Das kann es nicht sein. Zumindest Lindvik und Vorfang früher beurlauben, dass die drüber nachdenken, was die eigentlich machen. Und die wollen mir erzählen, dass die den nicht wussten, was mit ihrem Anzug passiert. Wenn das so sein soll, das sind es die 2 blindesten Springer auf der ganzen Welt. Das ist die sensibelste Sportart, die wir betreiben. Da brauchst du so ein Feingefühl. Ja. Da merkst du, was mit deinem Anzug passiert oder eben nicht. Und das ist Verleumdung, Verhöhnung für jeden normalen Springer, der sich normal darauf vorbereitet, eine Watschen ins Gesicht. Was die 2 da loslassen.
Du hast gerade einen Riesenfass aufgemacht mit ganz, ganz vielen Themenblöcken, die wir natürlich gleich in diesem Gespräch komplett alles abarbeiten werden. Also du hast super Steilvorlagen geliefert. Tobias Wendel und Tobias Ahlt, die waren letztens bei Esther Sedlacek im Interview und die haben gesagt, es ist so ähnlich wie Doping. Also sie wurden auch zu diesem Thema befragt. Wenn man als Außenstehender da jetzt drauf guckt, dann kann man jetzt mittlerweile mit verbotenen Substanzen was anfangen und sagen, okay, mit Dopingsubstanzen werden zum Beispiel Regenerationsfähigkeiten verkürzt. Also der Sportler kann wieder früher anfangen zu trainieren, Krafttraining zu machen und so weiter und so fort. Aber nimm uns doch mal bitte ganz kurz mit. Also was bedeuten diese Änderungen am Anzug, das Abschleifen der Bindung? Also was bedeutet das? Weil nicht jeder Springer kann ja auch damit umgehen. Also es müssen ja auch gute und Weltklasse-Springer sein, die das machen, damit sie halt eben auch wirklich davon profitieren. Damit es dann wirklich auch ein Doping ist, in Anführungsstrichen, um erfolgreich zu sein.
Also das Thema Doping nehme ich wirklich auch nur dann in den Mund, wenn es um menschliche, organische, körperliche Beeinflussung geht. Ne? Wir sind auf einem Weg, wo ich dann eher schon, wie es auch überall heißt und klar ausgesprochen werden kann, Betrug. Ja? Das ist dann eben auch eine ganz andere Kategorie. Und bei uns im Sport geht es natürlich darum, dass du Fläche, die du gegeben bekommst durch, also im Surfen, oder wir können auch mal zum Surfen gehen. Letzten Endes, da hast du einen Tag, da ist Wind und dann hat der eine ein kleines Segel und der andere hat ein großes Segel. Und wer wird mit Wind wahrscheinlich schneller auf dem Wasser rumcruisen? Der mit dem großen Segel, wenn er es richtig in den Wind stellt. So, und genau ähnlich ist es bei uns, dass wenn du mehr Fläche generiert bekommst, speziell die Fläche zwischen den Beinen, also das bekannte Schritt, die Schrittfläche, das ist die Fläche, die uns eigentlich, wenn wir geradeaus nach vorn springen, aufhält, die uns irgendwo dann auch in der Flugposition halten lässt, wo wir uns eigentlich waagerecht auf die Luft legen können. Bedeutet natürlich dann im Umkehrschluss, dass wir Geschwindigkeit sparen. Weil wenn wir nicht im Wind stehen mit den Flächen, wird es uns ja herbremsen. Bei uns im Sport geht es aber darum, so viel wie möglich Geschwindigkeit vom Anlauf über den Absprung mit in den Hang zu nehmen, dass wir dann, wenn wir im Hang sind und so das Fallen anfängt, dem Hang entlang, dann haben wir so eine Übergeschwindigkeit, wo du wegfliegst. Und das sind die weiten Sprünge. Und das ist für die FIS nicht mehr kalkulierbar geworden, weil der Ski durch die gebogenen Stäbe planer angestellt werden kann. Könnte man sagen, machen wir die Stäbe wieder gerad, dann haben wir die Fläche nicht. Die gebogenen Stäbe und das plane Anstellen der Ski ist aber eher sicherer für uns, weil der Wind schräg von hinten, rechts oder links, nicht mehr den Ski angreifen kann und wir keine Stürze mehr haben. So, also man muss irgendwie so ein bisschen, sind ein paar Parameter, die sich da irgendwo ein bisschen noch mit reinspielen. Und aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Fläche. Um das Wegfliegen zu verhindern, hat man sich dann Gedanken gemacht, diese Anzüge, bei uns damals waren sie plus 8 Zentimeter vom Körpermaß, runter zu revidieren. Ja, wir hatten teilweise, hatten sie Bänder um die Hüfte eingenäht, dass sie die Anzüge nicht mehr nach unten ziehen können, genau aus dem Grund, weil sie dann versucht haben, diesen Schritt in der Luft, wenn die Ski kommen und die Fersen nach unten gedrückt werden, zieht es den Anzug dann eben über das Gummiband unten am Bein nach unten und dementsprechend generierst du Fläche, die du so bei der Messung nicht hast. Und daraufhin hat man natürlich versucht, rumzuspielen mit dem Maß. Jetzt ist man bis plus 3 vom Körpermaß. Man hat das Schrittmaß, was man misst, in Anführungszeichen bei dem 3D-Scan vom Schritt plus 6 genommen, darf der Anzug dann haben. Und das ist jetzt so, wenn die heute in die Messung gehen, zumindest das Schrittmaß, haben die Wege gefunden, dass das plus 6 ist. Aber ich lege mich raus und sage, wenn die springen, wenn die in der Luft liegen, dann haben die ein Maß, das ist jenseits plus 10, jenseits. Wenn ich eine Anna Odine Ström sehe, was die für ein Segel springt, das ist eine Frechheit gegenüber den Italienerinnen springen. Malsina hat im Sommer auch da sich auf das mit ihren Trainern auf das Reglement eingeschossen und hat mit dem den Sommer Grand Prix gewonnen. Die springt jetzt wahrscheinlich das Gleiche. Das sieht aus, als ob die einen Langlaufanzug springt, wo es gefühlt fast schon unten einschneidet. Und das ist eine Frechheit. Und da weiß ich nicht, inwieweit es dann bei den Kontrollen Möglichkeiten gibt, solche komplett unterschiedlichen Anzüge zu beiden sagen, ja, ihr dürft damit springen. Und das kann es nicht sein. Und dieses Reglement zu entschärfen, vielleicht eventuell einfacher zu halten, das ist natürlich jetzt an den Leuten, die sie in Anführungszeichen besser auskennen. Aber irgendwie sind ja wahrscheinlich die früher gesprungen sind, haben ja ihre Erfahrung. Und dementsprechend müsste man sich wahrscheinlich an einen größeren Tisch setzen, als vielleicht eventuell die Ethikkommission.
Aber das ist ja auch das, was du gefordert hast, ne? Mehr Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit, auch für die Fans, die von draußen drauf gucken. Weil jedes Jahr verändert sich ja immer wieder was, ne?
Ja, und das natürlich, ich könnte jetzt am Fernsehen, könnte ich jetzt auch Skispringen kommentieren. Da wird kein Zuschauer was verstehen, was ich erzähle, sondern du musst es natürlich auch zuschauergerecht bildlich dargestellt leichter halten, dass man noch mitkommt. Bei der Formel 1 gab es auch mal einen Punkt, wo du nur noch irgendwelche Reifenfarben gesehen hast, Pfeile oben, unten und keine Ahnung was. Wenn du da mal ein halbes Jahr nicht Formel 1 geschaut hast, wusstest du gar nicht, was die da machen. Also du wusstest, okay, es gibt ein Startsignal und irgendwann mal schwenkt einer die karierte Flagge. Aber was dazwischen passiert, keine Ahnung. Und das ist natürlich auch sowas, dass man es am Ende trotzdem weiter einfach halten muss, aber du siehst, dadurch, dass die Konkurrenz näher zusammenwächst, brauchst du ein klares Reglement, was aber auch einfach sein muss. Also wenn du das an Körperstellen plus 3 machst, dann hast du auch da die Möglichkeiten, wenn der eng ist, der Anzug, ihn natürlich gefühlt nach oben zu ziehen und dann hält er an deinem Körper, weil er so eng ist. Also meine einfache Theorie, mach die Anzüge wieder plus 4 oder plus 6 Minimum, also die dürfen nicht enger sein, weil sie am Ende dann nur auf den Schultern aufhalten. Und wenn einer die Schulter hochzieht, das sieht ein Offizieller. Definitiv. Und jetzt ist es so, dass der Anzug teilweise, er darf nicht größer als plus 3 sein, wird teilweise freiwillig aber auf 0 genäht, dass er an Körperpositionen hängen bleibt. So kommt es mir vor. Ansonsten kommt man da nicht durch die Kontrolle.
Und was natürlich noch viel wichtiger ist, das ist ja auch das, was du angesprochen hast, ist nicht nur diese Regeln aufzustellen, sondern vor allem sich auch daran zu halten. Und wenn man sich nicht dran hält, dass man auch natürlich dafür bestraft wird. Das zum Thema Raw Air, dass die Norweger jetzt halt eben trotzdem irgendwie mit dabei sind. Kommen wir nochmal ganz kurz auf dieses Video zu sprechen. Wie hast du von diesem Video erfahren? Also ging das rum? Hast du das irgendwann geschickt bekommen? Hast du das im Internet gesehen? Oder wie war das in der Szene?
Also wie es zustande gekommen ist, frage ich mich heute noch. Es muss damit zu tun haben, dass vielleicht dann auch, und das ist ja genau das, was auch, wenn ich jetzt mit der deutschen Brille mal auf unser Team schaue, was mich da auch nervt, ist, dass wenn andere Nationen anfangen zu bescheißen oder zu betrügen, dass am Ende es dann zu einem Punkt kommt, obwohl alles tipptopp aus deutscher Sicht vorbereitet wurde und wir nach den ersten Springen vom besten Saisonstart gesprochen haben, den es je im Skispringen aus deutscher Sicht gab. Und wir dann an den Punkt kommen, 2 Monate später, wo wir einräumen müssen, dass es wahrscheinlich die schlechteste Saison wird. Und dann natürlich automatisch eine Trainerdiskussion hochkommt. Obwohl der Trainer, in unserem Fall Stefan Hornkacher, der Letzte ist, der mit dem ganzen Mist irgendwas zu tun hat. Die haben ihre Hausaufgaben über Sommer gemacht. Und deswegen glaube ich, dass irgendwo irgendeinem das so sauer aufgestoßen ist und dass es offensichtlich war, dass es bei den Norwegern und auch bei einer anderen Nation natürlich schon auch sichtbar ist, dass Springer wieder funktionieren, die eigentlich so nicht funktionieren dürften, dass man sich dann mit irgendwelchen Drittpersonen auf den Weg gemacht haben, einfach, weil man es ja schon 4000 Mal der FIS erklärt hat, dass das nicht sein kann, dass man einfach eigenhändig für Beweise sorgt, die das klar aufzeigen uns. So, und jetzt am Ende des Tages gibt es das Video. Das kam zum Tragen, als wir am Samstag rausgefahren sind an die Schanze vom Hotel mit dem offiziellen Shuttle. War dann schon der österreichische Kollege, der gemeint hat, es gibt ein Video im Umlauf. Und dann haben wir uns kurz abgesprochen, worum es da geht und so weiter und so fort. Und klar, lässt du das dann mal da stehen, weil es natürlich dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt, du weißt nicht, KI-mäßig in der heutigen Zeit, ist das real und so weiter. Du musst da, darfst ja nicht gleich aufspringen. So, auf jeden Fall stehen wir dann an der Presenta, an der Schanze. Und Lea und ich, und wir sehen, dass die Österreicher und aber auch die Finn über ein Handy hängen. So, da sind wir natürlich mit rüber, haben das Video gesehen und kam von polnischen Kollegen. Das Video wurde gepostet und dann hat der polnische Kollege gesagt, es wurde aber schon wieder rausgenommen. So, und wenn was rausgenommen wird, dann weißt du natürlich, da gehen die Alarmglocken an. So, zeig mal das Video. Dann siehst du, wie die da so ein Band, oder ich tue mich jetzt mit heute noch schwer, was es sein kann. Ich habe es eher beschrieben als wie so Anglersehne, bloß halt ein bisschen vom Durchmesser dicker, also wie so ein
Spannungsband.
Ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall ist es fest, ja, und das wird eingenäht und beeinflusst natürlich dann genau die Theorie, die ich dann auch habe. Zum einen, wenn du den Anzug nach oben ziehst, ist die Naht natürlich an sich von den Anzügen, wenn du die nähst, wenn du die Naht, ist in der Länge dehnbar. So, und mit diesem reingenähten ist diese Naht fest. Das heißt, du hast mehr Möglichkeiten, den Anzug zur Messung nach oben zu ziehen. Da geht dann nicht, wenn du den oben am Bauch den Stoff in die Hand nimmst und den Anzug hochziehst, dann geht dieses Ziehen nicht in die Naht, sondern 1:1 in die Höhe. Wir kommen wieder auf den Schrittmaß zurück. Du ziehst praktisch den Schritt hoch. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du irgendwie Wege hast, den Schritt oben zu lassen, in die Messung reinzugehen, dann sagt der, gut, ja, Schrittmaß passt. Und sobald du 2 normale Schritte machst von der Messung raus, rutscht der Anzug nach unten und hat genau das Maß, warum die jetzt wieder fliegen können. Und auf der anderen Seite, klar, wenn ich dann in der Luft bin, also vom Absprung rausspringe, kommt der Ski ja her und zieht mir automatisch die Ferse nach unten. Und wenn die Ferse über das Gummiband vom Anzug nach unten gezogen wird, zieht es den Schritt in der Luft nach unten, sie haben mehr Polster und deswegen können sie genauso springen, wie sie springen. Ich sehe natürlich, dass von anderen Nationen jetzt anhand von dem gearbeitet wird und ich sehe auch, muss ich ja sagen, ich muss jetzt nicht meine Deutschen schützen, aber ich sehe den Anzug von Karl Geiger, wundert mich nicht, dass andere Nationen jetzt anfangen, sich auf uns zu stürzen. Aber das ist nur eine Reaktion, die hat Karl Geiger nicht forciert, sondern Karl Geiger und alle drumherum versuchen, in diesem Zirkus irgendwie noch mithalten zu müssen. Und diese Fläche, die Karl Geiger aber im Anzug hat, ist die falsche Seite. Also ich glaube, dass er besser springt, wenn er den Anzug enger macht, weil vom Oberkörper her hat er zwar Fläche und an den Beinen, aber das hält dich nicht so in der Luft wie dieses Schrittmaß. Und da haben andere Nationen die Möglichkeit gefunden, die wir nicht haben. Und das, da kam dann halt eben das Video noch zum Tragen und wir haben das natürlich erst nochmal kurz abgewartet. Wir haben es im Kommentar erstmal aufgenommen, weil wir hintenrum erstmal abklären mussten, was ist das für ein Video und so weiter. Und dann war uns aber klar, worum es geht und dann haben wir natürlich feuerfrei, weil am Ende sprechen wir davon, wenn da Betrug stattgefunden hat, was so war, reden wir von Medaillenvergaben die natürlich so nicht sein können.
Da kommen wir natürlich später darauf zu sprechen, weil da könnten eventuell noch einige Titel und Medaillen am grünen Tisch nachvergeben werden. Vor allem auch an die DSV-Springerinnen und Springer, aber auch an die nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, als ich dieses Video gesehen habe, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, lief ja dann auch in Schleife. Normal, also Betrug findet ja auf allen vielen Ebenen statt. Viele Menschen wissen davon, also man versucht auch viel, das zu verschleiern, man versucht alles auszuloten. Und dann ist es auf einmal so einfach, dass jemand aus 2,5 Meter Entfernung, also weiter weg war es ja nicht, einfach durch so ein Fenster durchguckt, ein Video macht und dann fliegt die ganze Sache auf. Also das ist so das, was ich mich gefragt habe. Also warum ist es dann auf einmal so einfach, wenn vorher so viel Mühe da reingesteckt worden ist, zu betrügen und die Grenzen auszuloten?
Weil es diesen einfachen Moment so über den Weltcup nicht gab. Weil man jetzt einfach dann auch in dem Hotel natürlich gesehen hat wahrscheinlich, dass es einen speziellen Raum gibt, weil normalerweise die Anzüge eigentlich immer im Zimmer umgenäht werden. Dass es da dann einfach einen Raum gab, wo die Norweger sich wahrscheinlich dann einfach auch ja, sicher gefühlt haben. Da geht es ja auch schon mal darum, dass wenn ich sowas mache, warum verhänge ich dieses Fenster so halb?
Ja, weil man also warum nicht komplett?
Ganz genau, weil man sich einfach sicher ist, weil man einfach arrogant ist und glaubt, ach guck mal, bis jetzt ist ja eh nichts passiert, machen wir sie halt auch noch und wird schon gehen. Aber es gab diesen Moment, wo man zupacken musste. So, und dann kam das alles zum Abfliegen. Wenn wir dieses halb verhangene Fenster nicht gehabt hätten, dann hätten wir auf dem Video nur schwarz gesehen, hätten gesehen, dass da vielleicht dicht ist und hätten vielleicht, wenn sie laut gesprochen hätten, Stimmen gehört. Aber da hast du natürlich bildlich 1:1 den Beweis, wer was gemacht hat und was gemacht wurde. Und da brauche ich mich jetzt nicht, irgendwie, da braucht man niemand mit mir zu diskutieren. Das haben wir nur für das Großschanzenereignis gemacht. Ja, das wundert mich, dass vorher Lindwig Weltmeister wird. Ja, warum muss der, wenn alles funktioniert und der um Titel mitspringt, warum muss der für die Großschanze extra jetzt noch einen Anzug bearbeiten? Ist doch ein völliger Schwachsinn. Die haben das die ganze Zeit gemacht. Die versuchen jetzt irgendwo sich rauszueiern, dass sie vielleicht von der Strafe her ein bisschen weniger bekommen. Aber das ist ein Gelaber. Ich kann es nicht mehr hören.
Vor allem die beiden Sportler, die sich auch noch rausziehen und sagen, ja, wir wussten von nichts. Ne? Vorfangen und
das ist ja das Größte. Also wo ich das gelesen habe, da musste ich wirklich nach dem dritten Satz schon aufhören. Also das Handy habe ich nicht weggeschmissen, weil das Handy nichts dafür kann und kaputt gewesen wäre. Ja? Aber nach dem dritten Satz, ich musste einfach woanders hin. Ich musste das lassen und ich muss das, wie kann man so dreist sein und uns alle irgendwie gefühlt verarschen, indem man sagt, ich konnte nichts dafür. Auch der Norweger Krabak, habe ich jetzt ein Statement gelesen, dass der gar nicht wusste, welche Bindung er auf dem Ski hat. Sag mal, sind die nicht ganz dicht oder was? Meinen die, dass wir irgendwelche Blindhühner sind, denen man alles erzählen kann? Bei so einer sensiblen Sportart.
Ja, Magnus Rieber hatte ja, also der nordische Kombinierer, der hatte sich ja hinterher auch beschwert, weil der DSV ja Protest eingelegt hat, weswegen Grabak ja auch disqualifiziert worden ist während der WM. Du hast gerade diese Bindung angesprochen, das ist ja jetzt das nächste Thema. Da geht es ja um eine weitere Goldmedaille von der Normalschanze. Die Bindung von Lindwig, da ist jetzt auch ein Foto aufgetaucht, wo ja auch der Sandro Peterle sagte, ja, eventuell wird es da die Goldmedaille gar nicht mehr geben für Andreas Wellinger, der ja bis dato oder stand jetzt Silber gewonnen hat von der Normalschanze, weil wenn die Wettkämpfe vorbei sind, die Kontrollen durch sind, dann ist das halt eben so. Würdest du sagen, also wenn jetzt nachgewiesen werden kann, dass jetzt auch diese Bindung manipuliert worden ist, dass da vielleicht dann doch nochmal Gesprächsbedarf am grünen, runden Tisch herrschen könnte und dass da vielleicht doch nochmal die Verhältnisse sich verschieben?
Wenn ich FIS-Direktor wäre für diese Sportart, ich würde einen klaren Schritt gehen. Auch wenn es im Nachhinein vielleicht meinen Kopf kosten würde, aber nur für die Sportart, würde ich sie alle, wie gesagt, zumindest Lindwig und Vorfang rausschmeißen. Auf der anderen Seite weiß ich das, oder weiß ich nicht, aber ich vermute und der Verdacht ist dringend, dass sie das schon die ganze Weile so nutzen. Ja, aber am Ende des Tages hat es zwei überführt. Diese zwei würde ich direkt beurlauben, volles Rohr. Bis Ende der Saison. Ich würde sie nicht 2 Jahre sperren, weil am Ende des Tages sollen die mal schön in Ruhe nachdenken, was sie fabriziert haben und worum es bei uns im Skispringen geht. Die anderen im Team hätten wahrscheinlich so schlechtes Gewissen, dass sie wahrscheinlich selber gar nicht mehr drauf kommen, noch weiter irgendwas zu machen. So. Und auf der anderen Seite würde ich alle Medaillen aberkannt. Komplett. Es braucht ein klares Zeichen, auch in der Kombination. Ein Jan Magnus Rieber, wenn ich den Anzug angucke, da passe ich mit rein. Wenn der mir den Anzug gibt, springe ich direkt von der großen Schanze, weil ich weiß, was mich da auffängt. Das ist eine Frechheit, wie so unterschiedlich, optisch so unterschiedliche Anzüge geben kann. Da springt eine andere Technik, die du mit normalen Anzügen, auch da sehe ich in der Kombination, dass jetzt mehr gearbeitet wird, ist ja logisch. Und diese Kontrolleure sind im Zugzwang und müssen mehr zulassen, weil sie sehen, was der Norweger da springt. Der springt teilweise 15 Meter weiter. Das ist ja so, als ob die anderen gerade angefangen haben mit Skispringen oder was.
Ja.
Das ist eine Frechheit und das ist zum Leid unserer Sportart. Die wissen gar nicht, was sie da mit zerstören.
Also ein Rattenschwanz, der sich da natürlich irgendwie dranhängt. Ich habe das mal ganz kurz nachgehalten, weil du ja gerade gesagt hast, Stichwort Konsequenzen, Medaillen aberkennen. Also Andreas Wellinger wäre dann Weltmeister von der Normalschanze, wenn man dann durchgreifen würde. Kombinierer Vinzenz Geiger, der würde von Bronze zum Weltmeister auf der Großschanze ernannt werden. Gold gäbe es dann auch für das Kombinierer-Mixteam. Geiger und Julian Schmidt wären dann von der Normalschanze Welt- und Vize-Weltmeister. Und auch im Mixed und im Team der Männer gäbe es dann Bronze für Deutschland. Und den größten Satz würde dann auch Kombiniererin Jenny Nowak machen. Die würde dann von Platz 5 zum Vize-Weltmeistertitel kommen. Kann man da auch sagen, dass der DSV natürlich diesbezüglich auch also deswegen gesteigertes Interesse hat, die Konsequenzen walten zu lassen, auch wirklich die Medaillen abzuerkennen?
Ist es denn nicht traurig, wenn anhand von den Aufzählungen, wie extrem diese Ergebnisliste durcheinandergewirbelt wird, an welchem Punkt wir sind? Und natürlich, ich rede nicht nur von der deutschen Brille, es wird auch andere Mitstreiter geben, die irgendwo versuchen, anhand von Reglement, und es wird natürlich trotzdem immer gearbeitet, aber eben nicht auf so einem Niveau, dass die natürlich dann auch in den Genuss kommen, für diese tägliche Arbeit, die sie sich zumuten, dann vielleicht auch irgendwas zu bekommen. Ja? Fernab von denen, die betrügen. Und das ist halt einfach, das ist so ein Zeichen für mich. Ich als FIS-Direktor, ich würde mit mir nicht diskutieren lassen. Ich würde mich kurz an den Tisch der FIS-Ethikkommission setzen, würde direkt sagen, Hand heben, ich habe mein Ding, das habe ich so vor, ich gehe wieder. Das ist einfach, ich würde es knallhart, rigoros durchziehen, weil anhand von Peking haben wir nichts gelernt anscheinend. Wenn wir das jetzt zu weich machen, wenn die jetzt wieder alle an den Start kommen können, was lernt eine andere Nation? Guck mal, wie die es gemacht haben. Die sind Weltmeister, die dürfen ihre Medaillen behalten. Was verlieren wir? Gar nichts. Also, all in. Wir brauchen ein klares Zeichen. Ob das gerichtlich so durchzuziehen ist, wäre mir völlig egal, wenn es im Nachhinein dann doch wieder anders geht. Aber ich als Chef von dem ganzen Zirkus, du musst doch Zeichen setzen. Du musst die rigoros rausschmeißen.
Vor allem gerade jetzt, so kurz vorm Ende der Saison. Also ansonsten verwässert sich das Ganze ja wieder, ne?
Genau, am Ende des Tages geht es eigentlich bei uns um nichts mehr. Aber am Ende, wenn ich die Nation oder die Springer noch weiter zulasse, es gibt Preisgeld und es gibt dann irgendwo auch einen Nationencup und so weiter und so fort. Es geht um finanzielle Dinge, die weiter verschoben werden. Da rigoros raus damit. Auf Wiedersehen. Die noch dabei sind, rigoros kontrollieren und beziehungsweise jetzt schon sich Gedanken machen, auch von der FIS her, wie man dieses Reglement strikt halten kann, aber meiner Meinung nach wahrscheinlich vereinfachen muss. Weil alles, was kompliziert ist, hast du noch mehr, wir sehen es beim Fußball im Videobeweis, also im normalen Fluss des Bildes, siehst du meistens nicht das, worüber du dann nach der 38. Zeitlupe immer noch diskutierst. Also wir müssen es vereinfachen, es müssen aber klare Regeln sein. Und sobald, in unserem Fall 1 Millimeter rechts oder links, rot, auf Wiedersehen. Die kommen alle mit Luft ein, 100%ig.
Und was natürlich auch der Fall ist, also falls diese Medaillen wirklich aberkannt werden sollten und auch den jeweiligen DSV-Athletinnen und Athleten zugeschrieben werden sollten, du kennst das ja selber als Athlet, diese Atmosphäre vor Ort, die Siegerehrung vor Ort, das wird einem ja dann auch genommen, ne? Also diese ganzen Rahmenbedingungen, diese Atmosphäre, das ist ja dann auch nicht mehr so das Gleiche. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als das dann so publik geworden ist, dass du dich selber emotional sehr angefasst gefühlt hast. Und 2002 hattest du ja sowas Ähnliches. Nach deinem Weltcupsieg in Willingen zum Beispiel wurde ja auch nachträglich wegen einem Anzugfehler oder einem nicht korrekten Anzug der Sieg aberkannt. Ist das so etwas, was dann im Hinterkopf immer mitschwebt, wenn du dann genau diese Thematik hörst und siehst oder auch dieses Video siehst?
Also bei mir ging es damals darum, glaube ich, dass ich in Neustadt einen Anzug gesprungen habe, wo ich nicht wusste, dass ich die Plombe vergessen habe. Zu unserer Zeit war es damals eben so, dass wir noch die Plombe hatten und wir neue Anzüge hatten und ich natürlich irgendwo in meinem Film war. Irgendwie so war das, unser Trainer das alles immer mitgenommen haben und irgendwie ist da was schiefgelaufen. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages, klar, wurde ich dann am Samstag disqualifiziert, zu Recht, ja, weil ich einfach es verpennt habe, meinen Anzug zu kontrollieren. Das ist mein Ding. Ob die Trainer damals mit den Anzügen dahin gegangen sind, damit, da mache ich keinen Vorwurf, sondern es war mein Ding zu kontrollieren, haben die Trainer meinen Anzug mit dabei und offensichtlich dann eben nicht. Und deswegen werde ich disqualifiziert. Den gleichen Anzug haben wir dann plombiert und ich habe dann am Sonntag gewonnen. Also es war einfach nur meine Schuld. Ist es so und da stehe ich auch drüber und diese klare Konsequenz braucht es. Und da mache ich keinen Unterschied, ob das jetzt Deutsche Meisterschaft war oder ein Sommer Grand Prix oder ein Weltcup oder eine Weltmeisterschaft oder Olympia. Das ist kein Unterschied. Es geht um den Ansatz an sich und da brauchst du strikte Abläufe. Und das ist der Punkt. Und deswegen auch hier klar, alle raus, die da irgendwas damit zu tun haben, denen es natürlich nicht nachgewiesen werden kann, werden zu Hause sitzen und erst mal einmal grob durchpusten, dass sie vielleicht doch nicht in dem Bild sind, obwohl es wirklich dann auch der Verdacht nahe liegt. Also das ist im Team. Bellinger hat es ja gestern auch gesagt. Die Springer wissen, was mit den Anzügen passiert. Da weiß aber auch der Andreas Wellinger, was passiert beim Anzug von Karl Geiger. Im Mannschaftsintern geht man immer eine Philosophie, den gleichen Weg. Da macht nicht der eine das und der andere hier und hier, ich habe noch was Neues, du darfst aber nicht, sondern das ist ein Ansatz vom Team, der vom Team auch gegangen wird, wie es früher genauso war. Und deswegen, für mich gibt es keine Diskussion. Einfach raus, fertig aus.
Ich habe heute Morgen so ein bisschen den Vergleich gezogen zum modernen Fünfkampf, als es noch Reiten gab als Disziplin. Da ist es ja auch so gewesen, dass die Pferde zugelost worden sind und die Reiter dann halt eben mit den Pferden springen mussten, die ihnen zugelost worden sind. Das ist natürlich beim Skispringen lebensgefährlich. Und dann hast du ja auch gesagt, jeder Springer ist so sensibel oder auch dieser Anzug, dieses Setup ist so sensibel, dass es wirklich auf jeden Springer halt eben passen muss. Also dementsprechend wäre das ja keine Lösung, einfach zu sagen, okay, die sind jetzt irgendwie gechippt, die sind in Ordnung und jetzt verteilen wir irgendwelche Anzüge an die Springer, die dann halt eben aufgrund ihrer Körpergröße und des Gewichtes damit springen müssen. Also das ist ja auch keine Lösung.
Ja, das Material ist ja für uns wirklich entscheidend, weil ich für mich habe es ja auch wirklich eng bei mir gehalten, weil am Ende habe ich nicht das Vertrauen gehabt, wenn irgendeiner mein Ski in die Hand nimmt, ja, und irgendwas schief geht und ich weiß nichts davon, ich springe ab und verliere die Bindung. Das ist, kann für uns tödlich sein. Und dementsprechend ist das natürlich bei uns, beim Pferd ist natürlich auch schwierig, hin und wieder die Stürze, aber gerade bei uns ist es so, dass du schon auch dein Material bei dir behältst und es schon die ersten Ansätze gibt, ja, lass uns doch die Anzüge nach dem Springen einsammeln und dann wieder eine halbe Stunde vor dem nächsten Wettkampf wieder ausgeben. Aber wir haben ja dann das Thema, dass in den Zeiten, wenn körperliche Themen passieren, dass man ein halbes Kilo abnimmt durch Stress, wenn es zu kalt ist, hatten wir ja schon alles in der Vergangenheit, dann kannst du ja nicht die halbe Stunde vor dem Wettkampf nutzen, nochmal deinen Anzug umzunähen. Ja, deswegen, ich würde es vereinfachen. Ich würde ein Maß ansetzen, +4 oder +6. Dann bist du auch den Schwankungen nicht ausgesetzt, weil am Ende des Tages, es geht ja um ein Minimum an Plusmaß und nicht an Enge. Und dementsprechend, da könntest du vielleicht sowas ansetzen, aber am Ende die Anzüge jemandem zu überlassen, wo du weißt, dass aktuell die Messungen krumm laufen müssen, habe ich jetzt nicht das Vertrauen, dass wenn ich meinen Anzug abgebe, beziehungsweise du könntest es wahrscheinlich dann auch so machen, dass du den Anzug in eine Hülle machst, die zumachst, verblombst, dass du dann der Springer die Blombe selbstständig öffnet, wenn er den Anzug entgegennimmt, dann könntest du ausschließen, dass eventuell mit dem Anzug was passiert, aber so eine Nadel, wir gehen ja um Luftdurchlässigkeit, wenn da einer dann irgendwie mit einer Nadel durch den Stoff durchsticht und dann die Durchlässigkeit, also es ist kein einfaches Umgehen mit gewissen Dingen, aber man muss sich Gedanken machen, weil wir an einem Punkt sind, da siehst du, auf welche Ideen Nationen kommen können, wenn es um Weltmeisterschaften geht. Und es tut mir unheimlich leid für die norwegische Tradition im Wintersport allgemein, dass sie so etwas miterleben mussten. Da geht kein Norweger, der an der Schanze war oder an der Loipe war, geht nach Hause und ja, sie haben uns heute nicht erwischt, aber wir haben gewonnen. Die leben das Traditionelle. Die möchten, dass der Beste gewinnt. Das haben wir, das war eine von den Zuschauern, das war so toll mitzuerleben. Und dann kommen die zwei Ochsen da ums Eck, ja, und meinen da irgendwie alles auf links drehen zu wollen. Wahrscheinlich schon länger, aber da ist es aufgeflogen und ich verstehe es nicht. Ich würde aus dem Land ausreisen. Ich kann mich doch da nicht mehr zeigen.
Vor allem gerade in Norwegen, wenn dann die Siegerin oder der Sieger dann abschließend zum König darf, Hände schütteln. Bestes Beispiel Langläufer Johannes Høsflot Klebo, der war ja 6-mal da, jetzt während der WM, also der hatte so ein Dauerticket. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Reputation deiner Sportart, auf das Ansehen deiner Sportart. Wir machen mal kurz Werbung in eigener Sache, denn wir haben einen hervorragenden Sportrecherche-Podcast bei uns in der ARD Audiothek. Ob Fußball-WM, Olympia oder der Breitensport um die Ecke, Sport Insight blickt hinter die oft schillernde Fassade des Sports. Journalistinnen und Journalisten von Sport Insight, die erzählen von ihren spannenden Recherchen und welche Hürden sie dabei mitunter zu überwinden haben. Nora Hespers und Kerstin von Kalkreuk, die sprechen aber auch mit Athletinnen und Experten. Kritisch, konstruktiv, inklusiv, alle 2 Wochen, immer freitags. Hört doch mal rein. Jetzt sind wir gerade im Hier und Jetzt. Ich habe auch eingangs davon gesprochen, das ist gerade so der größte Skandal im Skispringen, im internationalen Skisprungbereich der letzten Jahre. Wenn du dich jetzt auf deine eigene Zeit zurückerinnern kannst oder auch in den letzten Jahrzehnten, welche Skandale gab es da noch? Weil ich habe so das Gefühl, also dieses Thema Material ist ja täglich größtes Murmeltier. Also es ist jetzt nicht Neues, da gab es ja schon einige Skandale.
Ja, also ich muss zugeben, dass zu unserer Zeit es anfing mit dem Thema Schritt, wir aber trotzdem immer noch weite Anzüge hatten, wo man das Thema nicht so wirklich beeinflussen konnte. Dieses Thema der Beeinflussung vom Reglement fing eigentlich erst an, ab dem Zeitpunkt, wo man die Anzüge enger machen musste. Weil der Hintergrund der engen Anzug, habe ich ja am Anfang kurz erwähnt, ist, dass die Jury natürlich das Feld zusammenbringt, weil die Flugkurve ballistischer wird. Also wenn du engere Anzüge hast, dann kannst du nicht so vorne rausschießen. Dich trägt nicht so viel, als wenn du einen richtigen Flattermann-Anzug anhast. Und dementsprechend ist das Wegfliegen weg. Also wenn du die alle mit den engen Anzügen zusammenholst, gewinnt trotzdem noch der Beste, aber eben nicht mehr mit 3 Meter Vorsprung, nicht mit 15 Meter Vorsprung, sondern nur noch mit 3, weil das alles ballistischer ist. Und wir haben natürlich auch immer nur ein gewisses Zeitfenster fürs Fernsehen. Und somit kann man ein bisschen besser jonglieren, dass einfach alles so ein bisschen eng beieinander ist. Und dann hast du gesehen, mit den engen Anzügen war es teilweise so, dass, wie ich es schon erwähnt habe, auch ein Anders Jacobsen, ja, oder auch andere Springer von anderen Nationen haben dann natürlich Mittel und Wege gefunden, Arme oder Maße am Ellenbogen oder am Knie haben die auf 0 genäht und haben dann bei den offiziellen Messungen haben sie natürlich den Anzug dagelassen, wo es war, dass der Schritt funktioniert und haben dann Beine und Arme unter den Ellenbogen gezogen. Das Maß war ja 0, das heißt, der Anzug ist auch da geblieben, wo sie ihn hingezogen haben. Und da gab es dann schon immer irgendwelche Bilder, guck mal, wie das daraus resultiert, das Rundummaß am Arm, weil natürlich du dann Springer hattest, die gefühlt ein zweites Segel unter den Achseln hatten. Und so wurde dann immer mehr gearbeitet. Es ging dann los mit den Keilen, es ging dann los bei den Stäben und so weiter und so fort. Es sind mehr Faktoren zum Tragen gekommen, wo man sich Gedanken machen konnte, wie können wir es beeinflussen? Und das ist der Unterschied, ohne außerhalb vom Reglement zu sein. Also auch wir haben gearbeitet und haben das Reglement durchgelesen. Und haben geguckt, okay, guck mal, wenn wir aber das und das machen würden, da sehe ich es ja auch schon so grob, wenn wir das und das machen würden, dann sind wir ja im Reglement und es dürfte eigentlich nichts passieren, es beeinflusst uns aber positiv. Was dann in der Saison natürlich immer zum Tragen kam, aber es war kein Betrug, sondern es war einfach das normale Arbeiten, wie du es in Sportarten, auch wie Motorsport oder anderen Sportarten oder auch Biathlon, werden sie sich auch immer Gedanken machen, was steht in den Regeln, wie das Gewehr sein muss. Und was steht nicht drin und es wäre aber besser für mich. Da wird auch immer gearbeitet. Und wenn du dann als Nation oder als einzelner Athlet für dich selber etwas findest, was nicht verboten ist, dann machst du das. Das wird natürlich dann auch aufkommen. Das ist aber meistens dann in der darauffolgenden Saison verboten. Ja, und da gab es bei uns auch viele, viele Beispiele. Ich habe mal selber profitiert von einem Ski, wo in den Regeln eben nicht drin stand, dass der Ski von der Spitze und vom Ende des Skis, wo es 11,5 cm Breite fest fixiert war, hieß es nicht, dass es zur Bindung in der Mitte, wo es nur 10,5 Grad waren, verjüngend sein muss. Die Ski waren einfach so gebaut, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, sondern der war hinten und vorn war er breit, in der Mitte war er enger, das heißt so eine Art Teilierung. Und dann kamen wir drauf, das steht ja nicht drin, dass wir das nicht gerade machen können. Es steht ja nur drin, unter der Bindung muss es 10,5 cm sein und Spitze und Ende müssen 11,5 Zentimeter sein. Jetzt haben meine Skifirma damals natürlich einen Ski gebaut. Wir haben es Snowboard genannt, die natürlich dann die 11,5 Zentimeter bis unter die Bindung gezogen haben. Kurz rein für 10 Zentimeter auf die 10,5, wie es sein muss. Wieder raus und wieder die 11,5 bis zur Spitze. Ich bin da geflogen. In der Luft habe ich mich kaputt gelacht. Wie genial das war. Und die Ski, aber der Unterschied war, dass diese Ski jeder springen durfte, der natürlich diese Skimarke gesprungen hat. Und mit dem Ski musste man aber auch zurechtkommen, weil viele, die den Ski gesprungen sind, kamen gar nicht zurecht, weil die Vielfläche sie eher vom Sprungablauf gebremst hat. Ich habe komplett da reingepasst. Ich kann mich an einen Test erinnern. Ich bin rausgesprungen von der gleichen Luke, wo ich in Bischofshofen, weiß ich noch, wenn ich mit dem Skibauer da heute noch, wenn wir uns schon sehen, auf 100 Meter Entfernung, fangen wir schon wieder an zu grinsen. Weil das so ein maßgeblicher Unterschied war. Und ab der Saison wurde es dann verboten und es hieß in den Regeln, von der Spitze und vom Ende zur Bindung verjüngend. Das heißt, es muss eine Gerade sein. Und jetzt gibt es Schablone, wo das nachmisst. Und so wird immer über Jahre, natürlich auch in unserer Sportart, wie überall auch, wo es um Material geht, immer zwischen den Zeilen gelesen. Es wird aber nicht betrogen. Das Material, was wir rausnehmen, ist immer verfügbar, was meine Ski angeht. Das springt dann auch ein Kasache, es springt dann auch ein Italiener oder ein Norweger, wenn er denn die Ski springt. Ja? Aber bei dem, was wir da gesehen haben, mit der Anzugsmanipulation, das ist Betrug. Und das unterscheidet dann eben dieses immer wieder zwischen den Zeilen lesen. Beim Radsport ja auch, geht da nicht immer nur um das eigentliche Doping, sondern auch da hat man sich über Jahre mal Gedanken gemacht, wie man Fahrräder konzipiert. Auch da ist jetzt mehr reglementiert, weil man gewisse Schlupflöcher ausgenutzt hat und die ein entscheidender Vorteil war. Aber das wird immer so sein, auch bei uns in Zukunft. Aber umso einfacher man das hält, umso weniger Möglichkeiten hat man, da irgendwo Eingriff zu nehmen und zu bescheißen, in Anführungszeichen.
Oder man kann auch im Nachgang nicht hingehen und sagen, ja, habe ich nicht verstanden oder habe ich nicht gewusst. Das ist ja auch mal, oder? Genau. Du wirst schon wieder wütend, ich merke das.
Ja,
ich habe jetzt gerade gehört, dass wir leider zum Ende kommen müssen, aber das war wirklich eine ganz, ganz großartige Folge und ich bedanke mich wirklich für deine ganz, ganz tolle Expertise zu diesem Thema, das nicht einfach ist, vor allem gerade als ehemaliger Weltklasse-Leistungssportler ist das, glaube ich, auch ein Thema, was dir wirklich nahe geht und was auch dein Herz bluten lässt, weil man möchte natürlich nicht, dass seine Sportart dann genau in so einen Skandal verwickelt wird. Vielen, vielen Dank. Wir werden das natürlich weiter beobachten und wir würden uns natürlich freuen, je nachdem, wie die Entwicklungen jetzt weitergehen, dass wir mit dir natürlich dann nochmal sprechen. Wir werden dich ja weiter an der Schanze sehen. Aktuelle Entwicklungen natürlich dann auch bei unseren Live-Übertragungen zusammen mit Lea Wagner oder auch Tom Bartels. Jetzt haben wir noch eine Bitte zum Schluss, und zwar jeder Wintersportler und jede Wintersportlerin, die bei uns hier im Podcast bisher waren, wir möchten so eine kleine Song-Playlist erstellen am Ende der Saison. Gibt es einen Song, den du gerne auf dieser Playlist sehen oder hören wollen würdest, den du gerade rauf und runter hörst?
Ich habe ja so, also mit Musik und Tanzen habe ich ja nichts am Hut. Ne? Für alles andere kann ich nicht reinarbeiten.
Du musst ja nur hören.
Und bin natürlich dann auch derjenige, der im Auto sitzt und einfach Radio anmacht und mal guckt, was kommt. Aber am Ende bin ich sehr immer positiv beeinflusst. Ich bin so ein ABBA-Fan. Und The Winner Takes It All, das ist so ein bisschen mein Lied. Ist natürlich jetzt mit dem Thema von Trondheim, was passiert ist, immer ein bisschen schwierig. Aber wenn wir das ausklammern können, dann nehme ich dieses Lied immer. Und wenn ich das höre, habe ich Gänsehaut, Augen gehen auf und gib mir eine Aufgabe. Ich krieg's hin.
Du kannst dann auf einmal tanzen. Quasi.
Ja,
genau.
Also zumindest vom Gefühl her, wie es aussieht, weiß ich nicht. Ich gucke es mir aber auch gar nicht an.
Okay, also ich kann dir schon mal sagen, es ist alles mit dabei, aber ist auch jetzt schon mal ein paar Mal dabei gewesen, unter anderem auch bei Katharina Schmid, die pfeift dann oben auf dem Backen immer Dancing Queen. Also dementsprechend ist das in guter Gesellschaft. Alles andere können wir dann diesbezüglich erstmal ausblenden. vielen, vielen Dank nochmal, Sven Hannawald, schön, dass du da warst. Alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Ja, und das Das war auch der Sportschau Wintersport Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch einfach gerne und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und auch in dieser nächsten Folge wird es heiß hergehen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Trainerabgang mitten in der Saison, ausbleibende Leistung im Biathlon-Weltcup und mächtig Kritik an der DSV-Nachwuchsarbeit. All das besprechen wir mit einem Spitzenathleten, der nicht nur ein hervorragender Skijäger ist, sondern auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. All das und noch viel mehr beim nächsten Mal. Ciao und bis bald. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.